Worte können wie kleine Bomben wirken oder wie sanfte Powerbooster. In dieser Folge decken wir auf, wie deine alltägliche Sprache deine Psyche formt, bewusst und unbewusst, und wie du sie nutzen kannst, um dein Denken, Fühlen und Handeln zu verändern.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U. Wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk mit mir, Angie, und meinem Sidekick Martin. Hallo Martin, wie geht's dir?
Hallo Angie, wie immer großartig, wenn ich mit dir einen Podcast aufzeichnen darf.
Und das ist ein ganz besonderer Martin, denn wir haben ja letzte Woche, ich habe es dir so ein bisschen als Hausaufgabe mitgegeben, wir sprechen heute über Sprache und wie sie sich auf unsere Psyche auswirkt, und wir haben gemeinsam hier richtig was ausgearbeitet. Ich muss sagen, es war nicht ganz easy, weil es ist ein Thema, das geht schon tief rein, und ich glaube, wir haben aber ganz gut was rausgefunden. Meine Frage zuerst, Martin, an dich als unseren Mann, der alles faktisch nachprüft, wirkt sich meine alltäglich benutzte Sprache auf meine Psyche überhaupt aus?
Kurz und klar, liebe Angie, ja, ganz entscheidend. Sprache beeinflusst sowohl unser emotionales Erleben als auch unsere psychische Gesundheit. Und zwar das messbar und nachhaltig. Ich habe dazu eine Studie gefunden, es gibt sogar mehrere Studien, aber eine möchte ich hier zitieren. Das ist Dr. Wendy Suzuki, eine Neurowissenschaftlerin von der New York University, die sagte: Negativer Selbsttalk aktiviert dieselben neuronalen Bahnen wie äußere Kritik. Sie empfiehlt Techniken wie positive Affirmationen zur Beruhigung des Gehirns. Also unser Hirn lässt sich programmieren, und zwar auf positive Dinge.
Lass mich nochmal rekapitulieren. Egal, ob jemand zu mir sagt, du bist nicht okay, was du sagst, ist Mist. Das wirkt genauso bedrückend auf mich, wie wenn ich selber vorm Spiegel stehe und sage, Mensch, wie siehst du heute wieder aus, das schaffst du eh nicht.
Das sind die negativen Selbstgespräche, die wirken genauso.
Das ist schon heavy, weil ich erinnere mich gerade an einige meiner Klienten, die da wirkliche Künstler darin sind, sich selber runterzumachen. Ja, und ich hoffe, viele von meinen Klienten hören jetzt auch zu, denn wir arbeiten ja, aber vielleicht können sie da auch noch mal was mitnehmen. Negative Selbstgespräche, Martin, aktivieren Stresszentren in unserem Körper, wie zum Beispiel die Amygdala, und sind mit erhöhten Cortisolwerten, mit erhöhter Angst, mit Depressionen und mit verminderter Motivation verbunden. Mir leuchtet das total ein. Ich habe es schon öfter mal gesagt im Podcast. Mir passiert es fast gar nicht mehr, weil ich mache mich nicht mehr runter. Ich habe das schon vor Jahren abgelegt. Dieses schaffe ich ja eh nicht, kann ich eh nicht. Denn positive Selbstgespräche sind doch viel effektiver.
Angie, die positiven Selbstgespräche stärken die sogenannte Ansatzmotivation. Da steckt unser präfrontaler Kortex mit dabei. Und wenn ich diesen aktiviere, dann senkt das Stress, verbessert die kognitive Flexibilität und die Leistung. Das Schöne ist ja, wir sprechen häufiger mit uns selbst, als dass mit uns gesprochen wird. Also ich bin ja die ganze Zeit mit mir selber zusammen. Und diese inneren Gespräche, diese ja Selbstgespräche wirken viel stärker aus meiner persönlichen Sicht heraus noch, als wenn das auch von außen auf einen einwirkt. Das kann auch wirksam sein, aber die meiste Zeit sind wir ja mit uns selber zusammen.
Richtig, Martin. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, ja, aber ich weiß doch, dass ich das nicht schaffe. Ich habe es noch nie geschafft. Leute da draußen, ihr könnt mit euch so reden, wie ihr mit euch reden wollt. Und was liegt denn näher, als nett zu euch zu sein und euch selber zu motivieren? Denn demotiviert werden wir doch von draußen sowieso oft genug, ja, von Menschen, die es vielleicht bewusst machen oder unbewusst. Unsere alltägliche Sprache, die wir benutzen für uns, die wirkt. Das ist bewiesen. Das hat nicht der Martin sich ausgedacht oder die Angie. Das ist so. Sie wirkt nicht nur durch das Sprechen, sondern auf mehreren Ebenen. Genau wie Martin das richtig gesagt hat, wir sind ja ständig mit uns im Dialog, ja. Das geht über Emotionen, das geht über Motivation, wie ich auch handle, wie ich mich verhalte. Das alles ist ein innerer Dialog, und das beeinflusst mich natürlich. Neurologisch die Neurologen sagen, die Sprache aktiviert spezifische Gehirnareale und da kannst du entscheiden, positiv oder negativ. Ich wähle positiv und ich sag's euch jetzt, ich bin alt genug, um es herausgefunden zu haben, weil ich mach's schon seit wirklich Jahrzehnten. Wenn ich mich positiv mit mir beschäftige und mir positiv zurede, ist auch mein Leben positiver. Also warum soll ich es denn dann ändern? Ja. Dann noch eine Ebene, die Wahrnehmung und das Denken, ganz, ganz wichtig. Denn die Denkmaschine, das Denken, das rattert ja 24 Stunden, außer, glaube ich, wenn man schläft. Selbst dann in Träumen rattern wir noch weiter. Und deswegen ist es auch wichtig, wie du denkst. Welche Sprache nimmst du beim Denken? Ja, wie siehst du die Welt? Wie siehst du dich selber? Und es wurde auch festgestellt, die Emotionen werden auch angesprochen dadurch, dass du einen positiven Wortschatz benutzt. Weil ein positiver Wortschatz und dadurch auch mehr Wörter, die du benutzt, die geben auch mehr Wohlbefinden. Und ich appelliere an alle, ich weiß, die Zeiten haben sich geändert, aber lest viel, denn das Lesen gibt dir, wie sagt man so schön, eloquent, wenn jemand eloquent ist, wenn jemand belesen ist, wenn jemand reden kann, das macht auch für dein Denken etwas Positives. Je mehr Wörter du kennst, je mehr positiven Wortschatz du benutzt. Und da fällt mir was ein, Martin, ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen, vielleicht so in der Jugendzeit, die Menschen, mit denen du dich umgibst, ja, so wie die sprechen, diese Sprache, die nimmst du ja auch auf. Mhm. Und mir ist neulich, ich habe da mal drüber nachgedacht, ich mache ja seit unser Hund verstorben ist, bin ich so ein bisschen in meiner eigenen Vergangenheit unterwegs. Ich reflektiere da ganz viel, ich arbeite viel auf. Und da ist mir auch mal so gekommen, dass ich eine Zeit hatte, wo ich eine ganz komische Sprache angenommen habe. Da war ich mit Leuten auch unterwegs. Da waren Wörter wie, so ein Scheiß und weißt du, so diese Fäkalsprache, das war da gang und gäbe, das fiel auch in der Gruppe nicht weiter auf, aber wenn ich in einer anderen Umgebung unterwegs war, dann kam das natürlich schon und ich habe dann auch gemerkt, was rede ich denn eigentlich für Wörter, die anderen sprechen ja ganz anders, teilweise viel feiner und dann wollte ich das wieder ändern, weil ich wollte ja nicht so platt wirken. Weißt du, was ich meine? Kennst du das auch, Martin?
Mhm. Also ich denke, das kennt jeder von uns. Das gibt manchmal Situationen, da bist du mit Freunden, vielleicht auch mit jemandem aus der Familie zusammen und der ist halt sprachlich brutal. Ja. Sieht die Dinge negativ, erhebt vielleicht auch seine Stimme, um seiner eigenen Stimme scheinbar mehr Wert zuzuschreiben. Schwierige Situation und das ist wirklich etwas, was entweder, wenn wir schwach sind, uns die Person spiegeln lässt, das heißt, wir sprechen ähnlich, oder wir haben einen Fluchtreflex in dem Augenblick, das heißt, mit diesen Menschen wollen wir nicht zusammen sein, weil sie unserer Seele nicht gut tun, Angie.
Ja, mir fällt gerade noch was ein und ihr wisst ja, ich bin hier immer ganz offen und erzähle euch das. Ich habe durch meine Kindheit, also mein Papa war jemand, der war ganz lieb und alles gut, aber er war ein bisschen cholerisch und wenn der so wie das HB-Männchen auf 180 war, dann schrie der natürlich auch. Und ich habe festgestellt, dann als ich erwachsen wurde, dass mir jemanden anschreien oder laut werden in einer Diskussion, dass ich das ganz gut konnte, weil ich das gewohnt war. Das war für mich auch gar nicht wahnsinnig schlimm. Bin ich aber mit Menschen zusammengetroffen, die sehr ruhig und leise ihr Leben leben, für die war das ein Affront, ja, für die war das regelrecht, die sind zurückgewichen und dann war ich wirklich peinlich berührt, wenn ich es dann gemerkt habe und dachte mir, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und noch heute ist es so, dass ich manchmal so im Affekt, wenn irgendwas passiert, wo ich total, zum Beispiel mit meinem Hund, weiß ich noch, wenn mit Elvis was war, dass ein Kampf plötzlich mit anderem Hund, da habe ich losgeschrien, weil ich so Angst hatte und weil mich das und erst viel später habe ich gemerkt, das Schreien bringt ja auch nichts, aber das war einfach meine Reaktion, ich war es so gewohnt, aber es bringt nichts. Und da waren dann oft natürlich auch Menschen dabei, die gesagt haben, nicht schreien nicht, das hilft jetzt nichts, aber die waren da am Kämpfen und Elvis, ich bin dann halt so hochgegangen, ja. Und noch heute arbeite ich daran, diese Gewohnheit aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend zu reduzieren, wegzukriegen, weil es mich immer noch manchmal packt und ich mag das gar nicht, ja. Also, was genau bewirkt denn meine Sprache und wie genau wirkt meine Sprache positiv, negativ? Wir haben ein paar Beispiele für euch gesammelt, so Sprachmuster, die ganz oft auftauchen. Zum Beispiel, ich fange mal an, Martin, Das ist das Fachwort nennt es Effect Labeling, also Gefühle benennen, ja, dass wir also nicht sagen, boah, ich reg mich gerade so auf, sondern dass wir sagen, oh, ich spüre gerade Ärger, ich spüre Anspannung. Ich weiß, da lächeln jetzt vielleicht manche und sagen, oh, jetzt kommt wieder dieses Kindergartengelaber. Nein, es ist für dich selber viel besser, weil du, wenn du drüber sprichst und nicht sagst, ich bin jetzt, sondern ich spüre, oh, ich spüre gerade, wie mir die Angst hochkommt, ich spüre, wie der Ärger hochkommt. Da kannst du das viel besser regulieren und emotional viel besser einrichten für dich, ja, und du kommst nicht so in diesen totalen negativen Touch rein. Was gibt's noch, Martin?
Da muss ich dich zitieren, Angie, oder da darf ich dich zitieren. Es gibt ja so diese sogenannte Lösungs- und Prozesssprache und viele von uns haben vielleicht auch aus der frühesten Kindheit gelernt, weil sie vielleicht unter Druck gesetzt wurden, da kommt plötzlich das Wort raus, ich kann das nicht. Ja, mit so einem Ausdruck des Widerwärtigen, dieses ich will das vielleicht auch nicht. Von Angie habe ich gelernt, ich kann das noch nicht.
Ja.
Das ist diese feine Unterscheidung, also ja. Dieses nach vorne ranschreitende, ich bin in einem Prozess drinne. Es kann sein, dass es heute noch nicht geklappt hat, aber morgen wird es klappen, weil ich bemühe mich, dann eine andere Alternative zu finden. Finde ich eine ganz super Angelegenheit, habe ich voll in meinen Sprachschatz übernommen, Angie.
Sehr, sehr gut. Und genauso können wir auch respektvolle Sprache üben, ja. Und gerade wenn wir über andere Personen reden, wir müssen da ein bisschen auch drauf achten, denn die Sprache kann ganz, ganz wehtun.
Angel, und wenn ich das so beobachte, das, was du eben gerade auch mit der nicht respektvollen Sprache beschrieben hast, dann rotten sich halt auch diese Menschen zusammen, die in Summe diese nicht respektvolle Sprache haben.
Richtig.
Und das sind dann politische Vereinigungen. Und wenn du denen zuhörst bei ihren sogenannten Bundes- oder Landesparteitagen, die sprechen alle auf eine gleiche Art und Weise. Ausgrenzend, absolut respektlos. Und das ist so eine verschworene Clique der Schlechtmacher. Furchtbare Truppe.
Richtig, Martin. Und das schwappt natürlich extrem von Amerika rüber. Ihr wisst, über wen wir auch sprechen. Der Trump ist jemand, der diese respektlose Sprache ja par excellence einbaut, tagtäglich. Und viele, viele Menschen gehen davon aus, Mensch, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten so spricht, dann ist es doch okay, dann kann ich doch auch so sprechen. Und diese Verrohung, die kommt immer mehr, die schwappt immer mehr, die ist bei uns schon angekommen. Wie du es richtig sagst, Martin, diese Gruppierungen, die das dann benutzen, bei uns im Bundestag, im Landtag, da ist es auch schon so. Und ich bin froh, dass es noch viele gibt, die trotzdem dagegen reden und auch mal sagen, hey, respektvoller, lasst uns respektvoller umgehen, ja. Aber gehen wir davon weg, sonst werde ich richtig hochgehen und jetzt greife ich mal zu einer konkreten Selbstinstruktion, Martin, und sage, ich atme jetzt mal 4 Sekunden ein und 6 Sekunden aus, damit ich ein bisschen runterkomme. Und das ist besser, wenn ich das sage oder denke, als zu sagen, ich muss mich jetzt beruhigen. Ich muss mich jetzt beruhigen, weil dann weiß mein Körper, oh, sie ist total aufgeregt. Deswegen konkrete Selbstinstruktionen. Sagt euch selber dann und nehmt dieses Beispiel, ich atme jetzt erstmal ein und dann atme ich aus. Da rege ich mich jetzt nämlich nicht auf. Ja, das ist eine Selbstregulation, die ihr ganz einfach machen könnt. Und unser letzter Tipp, den wir haben, das letzte Beispiel, Martin, wir lieben es, oder?
Ja, das Journaling, also wirklich das Aufschreiben, was ja ist, das hilft natürlich auch wirklich, die einzelnen Effekte auf so Stimmung, auf Klarheit, auch vielleicht auf Gesundheitsempfindungen halt wirklich zu präzisieren. Und Präzision hilft uns tatsächlich, unsere Sprache positiver zu gestalten und halt dann auch positive Wirkung bei uns auch letztendlich auszuwirken.
Richtig. Und jetzt geben wir euch noch mal ein paar positive Beispielsätze. Also erst vielleicht, oder wir machen es so, Martin. Ich sag dir den negativen Satz und du versuchst mal eine positive Umformulierung zu machen. Die Übung könnt ihr zu Hause auch alle machen. Wenn ihr das mal anfangt, bei mir ist das schon so drin. Ich war kürzlich bei einem Termin, ich mache da so eine Therapie und da musste ich was formulieren und da habe ich richtig gemerkt, oh, das habe ich jetzt aber negativ formuliert, ich mache das jetzt richtig, ich mache es positiv. Und die Therapeutin, die war dann ganz erfreut, dass ich das schon richtig so umgesetzt habe, weil dann weiß ja dein Körper schon, jetzt kommt was Gutes. Also, Martin, erster Satz, Boah, ich bin überfordert.
Ich fühle mich überfordert, Angie.
Genau, denn sich fühlen ist nochmal eine Abgrenzung zu, boah, ich bin es jetzt, ja. Mhm. Nächster Satz.
Mhm. Darf ich anfangen? Darf ich noch auch was sagen?
Ja.
Ich darf heute keine Pause machen.
Okay, Martin, das kommt bei dir. Da muss ich schon schmunzeln, weil eine Pause darfst du immer machen. Du bist nämlich Unternehmer, Martin. Und wenn du mein Coachie wärst, würde ich sagen, Martin, Pausen brauchst du, um wieder Energie aufzuladen. Und so ein Satz macht dich nur noch kaputter. Sag doch lieber, ich wähle heute, eine Pause zu machen. Wann weiß ich noch nicht, aber ich wähle es. Ist das eine positivere Sache für dich?
Das eine ist der Zustand, das andere ist der Prozess und der Weg. Vollkommen unterschiedliche Wirkung.
Richtig. Und du bist der Chef im Ring. Ja, weil wenn du sagst, ich wähle, heute eine kleine Pause zu machen, dann ist es auch deine Entscheidung. Aber ich darf keine Pause machen. Das ist ja wie wenn, was weiß ich, das steht an der Tür hier in diesem Raum, da darf man keine Pause machen. Ja. Was würdest du sagen, wenn ich sage, das ist übrigens ein Satz, der oft kommt, auch bei Jugendlichen und Kindern. Du hast ja viele Kinder. Was hast du früher gesagt, wenn die sagen, Mensch, Papa, das schaffe ich nie?
Mhm. Ja, wie wäre es denn vielleicht mit einem nächsten machbaren Schritt? Das ist gerade bei Kindern, also ich beobachte das immer wieder, dass Kinder dann irgendwie vor der Rutsche oder vor dem Klettergerüst stehen. Die großen Kinder toben hoch, sie gucken hoch, die nächste Stufe ist vielleicht wirklich schwer zu erreichen. Sie stellen sich nicht auf die Zehenspitzen, weil dann würden sie es erreichen. Ich schaffe das nie. Versuch doch einfach mal, bei den anderen etwas abzugucken. Versuch doch einfach mal, dich zu strecken, einen nächsten machbaren Schritt auszuprobieren. Ganz andere Wirkungsweise, gerade bei Kindern und bei Jugendlichen. Ich glaube, Angie, da hast du den Nagel wieder mal zu 100% auf den Kopf getroffen.
Diese Wörter, weil das gerade so gefallen ist, dieses nie, ja, diese Wörter wie nie oder wie immer oder wie alle, ja, oder keiner. Das sind Wörter, die verstärken Stress und Hilflosigkeit. Achtet da mal drauf. Gerade im Arbeitsumfeld, aber auch im Privaten. Das ist doch oft, dass man, wenn wir bei den Kindern bleiben, Martin, früher war das ja gang und gäbe und ein guter Trick, dass er gesagt hat, Mama, kann ich heute bis 22 Uhr? Alle dürfen, nur ich nicht. Ja, hat man ja gerne benutzt, war natürlich immer eine Lüge, weil die Lieschen durfte und der Franz, aber die anderen fünf durften auch nur bis 9 und man hat's halt versucht, ja. Oder andersrum, keiner muss jetzt eine Mütze aufsetzen, alle sind ohne, es ist warm genug, ja. Das wurde dann verallgemeinert, das sind jetzt aber charmante Beispiele. Ihr wisst, was ich meine, dieses Katastrophisieren, ja, diese Absolutismen, versucht die mal zu vermeiden, denn die gehen immer in Hilflosigkeit und Stress rein, ja. Auch Sätze wie, nochmal so ein Satz, Martin, was würdest du sagen, wenn ich zu dir komme und sage, Mensch, Martin, ich bin eine Versagerin? Guter Satz?
Nein. Weil du wieder einen absoluten Zustand beschreibst, Angie.
Richtig.
Du könntest vielleicht sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das beim nächsten Mal besser machen kann? Das ist wieder prozessorientiert, lösungsorientiert. Eine ganz andere Aufnahmefähigkeit natürlich für unser Hirn. Also ihr merkt ja selber, wenn wir darüber sprechen, was für eine positive Wirkung das hat. Also vermeidet, um der Angie nochmal zu zitieren, wirklich diese negativen, ich sag mal, Zustandsbeschreibungen, das bringt euch nicht weiter.
Und letzter Tipp, Martin, ist auch so ein Satz, den wir uns, glaube ich, oft im Kopf sagen, in Gedanken, ich blamiere mich ja sowieso. Das ist so ein negativer Self-Talk, das ist so sich selber fertig machen, schon im Vorfeld, ohne es zu wissen, das Kleid brauche ich gar nicht anziehen, da bin ich sowieso zu fett drin. Ja, gerade wir Frauen machen sowas ja gerne. Und das ist einfach etwas, das nimmt dir komplett die Motivation. Es ist auch erwiesen, dass das die Hirnzustände so runterfährt, dass du einfach, ja, du kommst schlecht drauf. Ja, also lass diese Sätze, lass das und kehrt es um. Martin, jetzt haben wir ganz viele Dinge gehört. Wie merke ich denn, ob meine Sprache gut oder nicht so gut ist?
Wenn du ein wenn du eine gute Freundin hast, wenn du einen guten Freund hast, dann überleg dir doch einfach mal, würdest du genau so auch wirklich mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin sprechen? Weil ich bin ja mein bester Freund. Ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin, aber wie spreche ich denn mit mir selber?
Viele Menschen machen das nicht. Also Ton. Ich würde sagen, Präzision ist auch wichtig. Benenne ich das Gefühl und den dazugehörigen Kontext, also den Inhalt, oder mache ich so globale Urteile?
Das Schöne ist, wenn ich den Satz ausgesprochen habe, wie fühle ich mich danach? Wenn ich sage, ich schaffe das nicht, puh, dann ist es die Zustandsbeschreibung, dann bin ich ja unfähig. Aber wenn ich sage, ich habe es noch nicht geschafft, um dich wieder zu zitieren, Angie, dann fühle ich mich doch eindeutig besser, wenn ich genau diesen Satz ausgesprochen habe. Und das ist doch das, was wir haben wollen, Angie. Und was macht das mit unserer Körperreaktion?
Du hast dich, erinnerst dich vielleicht, ich habe ja so kürzlich so ein Buch gelesen über einen CIA-Agenten, der so ein bisschen erzählt hat, auf was er achtet. Wenn Atmung und Spannung im Körper hochsteigen, dann merkst du auch, die Person fühlt sich nicht gut, die ist beunruhigt. Und bei mir selber ist es ja auch so. Wenn ich merke, beobachtet euch da mal, bei gewissen Sätzen oder Reaktionen, die ihr macht, da geht das Herz hoch, oder kannst du ganz ruhig im Gespräch bleiben, weil dann hast du die richtige Körpersprache und auch die richtige Sprache gewählt. Martin, ich würde noch gerne, also wir haben ja gesagt, wie merke ich, ob die Sprache gut oder suboptimal ist? Wir haben die Tonalität, die Präzision, die Wirkung, die Körperreaktion und beobachten, beobachtbar machen. Was könnte das heißen?
Ja, führen meine Worte, die ich auch selbst mit mir bespreche, führen die halt wirklich zu nächsten Schritten? Also sind sie nach vorne orientiert oder sind sie eher auf Vermeidung orientiert? Also ich schaffe das nicht. Das heißt, man geht gar nicht den nächsten Schritt, sondern man hört auf da, wo man jetzt steht. Ist das so mit mir oder bin ich halt bereit und auch bewusst, den nächsten Schritt nach vorne zu machen? Ganz, ganz wesentliche Unterscheidung aus meiner Sicht.
Sehr gut. Und jetzt geben wir euch eine einfache Übung mit, nämlich ein sogenanntes Notfalltool, das ihr in 30 Sekunden anwenden könnt. Es gibt viele, viele Übungen, Reframing, Affect Labeling, könnt ihr alles mal googeln, aber wir geben euch jetzt ein Notfalltool. Das ist ganz einfach. 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen und flüster dir einfach den Satz oder denke dir diesen Satz für dich. Ich fühle gerade Angst und das ist okay. Mein nächster Schritt ist, dass ich mich hinsetze, ja, oder ich fühle gerade fast eine Ohnmacht, aber ich atme ein, ich atme aus, dann ist es okay. Mein nächster Schritt ist, dass ich trotzdem weitergehe, ja. Macht dieses Notfalltool, verankert das im Kopf, dann kommt er immer aus so Situationen gut raus. Martin.
Darf ich einen ganz kleinen Einschub machen? Angie, ja. Ich weiß, dass manche Menschen sich fragen, naja, Angie, reicht das auch aus, wenn ich die Sprache denke? Also wenn ich quasi in einem ruhigen Zustand bin, ich habe 4 Sekunden eingeatmet und ich atme 6 Sekunden aus und ich sage mit meiner inneren Stimme, also nicht laut, nur für mich selber, genau das, was du eben gerade gesagt hast. Also ich flüstere nicht, ich fühle, das ist okay, mein nächster Schritt ist, sondern ich denke es nur. Was glaubst du, hat das eine genauso große Auswirkung auf uns selber, wenn ich das nur denke oder muss ich es sprechen?
Martin, ganz ehrlich, sprechen ist immer wichtig. Das ist wie mit Schreiben. Ja, nur manchmal sitzt du in der U-Bahn und dann kannst du natürlich jetzt nicht laut sagen, ich fühle gerade, dass ich kurz vor der Ohnmacht bin. Also du kannst das nicht. Also dann ist Denken immer die bessere Möglichkeit. Aber wenn du alleine bist, ist es natürlich okay. Und es ist auch wesentlich effektiver, wenn du sagst, übrigens, meine Mama hatte immer einen Satz, den könnt ihr euch auch merken, den benutze ich jetzt noch manchmal. Die Mama hat gesagt, wenn dir einer blöd kommt, ja, und du bist total aufgeregt und du, dann sag einfach, Friede sei mit dir und dann geh weiter. Und dieser Satz hat mich schon ganz oft auch, ja, ich habe manchmal auch etwas lauter gesagt, weil das gibt dann auch manchmal einen Lacher und dann bist du raus aus der Situation. Martin, Reflexionsfragen, wollen wir die noch stellen? Hast du was vorbereitet?
Unbedingt, Angie. Welche 3 Formulierungen tauchen eigentlich bei dir am häufigsten auf, wenn du gestresst bist? Und wie klingen ihre noch nicht Versionen?
Interessant. Ich glaube, der Klassiker ist, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, das kann fast jeder auf sein. auf seinen Zettel schreiben. Und besser, wie klingt es dann mit? Du hast es gerade gesagt, Martin.
Ich schaffe es noch nicht. Ich habe mir einen Plan für morgen überlegt.
Richtig. Ich schaffe es noch nicht, dass ich bei meinen 1,5 Stunden Yoga Spaß empfinde. Trotzdem weiß ich, dass es mir gut tut. Und deswegen bleibe ich dran.
Angie, du hast auch eine Frage mitgebracht.
Ja, und zwar bei mir geht es mehr ums Körperliche. Woran merkst du körperlich, dass dich eine Formulierung beunruhigt oder auch beruhigt? Spürst du eine Verspannung in den Nacken, im Nacken, in den Schultern? Verändert sich deine Atmung? Achte mal drauf. Krampfst du vielleicht die Finger zusammen? Übrigens eine kleine Hilfe dazu, du kannst es mal bei anderen beobachten. Wenn du mitkriegst in einem Meeting, oh, jetzt wird wieder der Kollege gegrillt, ungerechtfertigterweise vom Chef, beobachte das mal. Und wenn es irgendwie klappt, geh, komm zur Hilfe und versuche die ganze Situation zu entschärfen. Worte sind mächtig. Das dürfen wir nie vergessen. Unsere Worte sind mächtig, nicht nur nach außen, was ich anderen sage, sondern vor allem nach innen. Sie können dich selbst bestärken, trösten und motivieren, aber sie können dich auch ganz schön bremsen, ängstigen und klein machen. Deshalb nimm dir bitte heute mal einen Moment, um bewusst auf deine Sprache zu achten. Was sagst du zu dir selbst? Welche Worte wählst du im Umgang mit anderen und welche mit dir? Schon kleine Veränderungen, wie, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt im Podcast, ein liebevolles "Ich schaffe das". Ein anerkennendes Wort. Das alles kann deine Psyche spürbar stärken und damit auch deinem Alltag mehr Leichtigkeit schenken. Und deswegen hörst du hier unseren Podcast, damit du zufriedener mit Leichtigkeit im Alltag dein Leben beschreiten kannst. Probier die Übungen doch aus dieser Folge einfach mal aus. Beobachte dich dabei. Und ganz wichtig, sei geduldig mit dir. Veränderung passiert Schritt für Schritt. Manchmal sind es kleine Schritte und manchmal machst du große Schritte. Wichtig ist, das Wort "noch" zu benutzen, wenn du es noch nicht so richtig kannst. Denn deine Worte können dein inneres Klima positiv verwandeln. Und das ist ein Geschenk, das du dir jeden Tag selbst machen kannst. Ich mache das seit Jahren. Und ich habe richtig Spaß dran. Das war Angies Talk mit Martin und Angie. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angies Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.